Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus Neuss bei Düsseldorf, das wunderschöne Rheinland, zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 16. September 2025. Gestern volles Haus in Neuss. Die Diskussions- und Informationsveranstaltung war ein voller Erfolg. Mein Vortrag Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa hat rund 2,5-stündige Diskussionen, einen Gedankenaustausch entfacht. Und ich glaube, dass die Leute, soweit das Echo, mit großer Zufriedenheit nach Hause gegangen sind. Ja, als Schweizer gehen wir eben jetzt nach Deutschland. Die Wanderungsbewegungen verlaufen eher in die Gegenrichtung, von Norden nach Süden, aus der Bundesrepublik in die Eidgenossenschaft. Aber Sie kennen mich, Sie kennen die Weltwoche. Man muss Gegensteuer geben, misstraue dem Herdentrieb. Und wenn alle Deutschen in die Schweiz kommen, ja, das ist klar, dann gehe ich nach Deutschland. Und das war hochinteressant für mich auch. Wie bereits erwähnt, landschaftlich beeindruckend. Ausgerechnet in diesen Industriezonen ist es so grün. Das zeigt, dass eben die Deutschen einen fundamental grünen Daumen haben, selbst in diesen hochindustrialisierten Gebieten. Dann zweitens, das Rheinland, so etwas wie das Hauptquartier, das Zentrum der alten Bundesrepublik mit Bonn, mit Köln, mit Düsseldorf, der Katholizismus, einstmals preußische Gebiete, aber ohne diesen Untertanengeist, dafür mit etwas südländischer Leichtfüßigkeit, mit Savoir-vivre, eine sehr sympathische, auch ja, vom Menschenschlag her sehr berührende und anheimelnde Umgebung, in der man sich auch als Zürcher sofort wohlfühlt. Der rheinische Kapitalismus, auch ein Meilenstein, eine Errungenschaft aus dieser Gegend, der rheinische Kapitalismus, ein Verständnis von Marktwirtschaft, das sich unterscheidet vom sogenannten neoliberalen Modell, etwas stärker vielleicht auch sozialstaatlich abgefedert ist, eine interessante zivilisatorische Prägung, wenn man so will, hier im Wirtschaftsbereich, im Wirtschaftsdenken, in der ganzen Konstruktion der wirtschaftlichen Tätigkeit, und Düsseldorf natürlich neben vielem anderem auch berühmt für einen der größten Schriftsteller deutscher Sprache im 19. Jahrhundert, Heinrich Heine. Denke ich an Deutschland in der Nacht, ja, bin ich nicht immer um den Schlaf gebracht. Ich habe manchmal auch Albträume, wenn ich an unsere Bundesräte denke, und da gibt es auch viele Missstände aufzudecken. Ja, wir haben über die internationalen Entwicklungen gesprochen, über die nationalen Interessen und dann vor allem auch über Europa. Da herrscht ja ein Gefühl der surrealen Wirklichkeit, so etwas ein Befremden ereilt einen, wenn man sich das politische Geschehen anschaut. Wir sind konfrontiert mit Politikern, die sich aufblustern, die auf der internationalen Bühne die ganz große Rolle spielen wollen. Macron, Merz und Starmer. Starmer gar nicht mehr Mitglied der Europäischen Union mit Großbritannien, aber irgendwie haben sich die drei jetzt verbündet, die Großen sozusagen, und das löst natürlich für einen Schweizer auch wieder Beklemmungsemotionen aus, denn es zeigt einfach, dass in dieser EU oder in dieser um Großbritannien wieder arrondierten EU ja eben die Großen das Sagen haben und die Kleinen werden dann entsprechend als Manövriermasse oder zweite Garde da behandelt, herumgeschoben und zum Teil auch zurechtgeschubst. Das ist so etwas der Außeneindruck, aber dann natürlich auch eine Politik, die sich in den Augen sehr vieler Deutscher auch von der Wirklichkeit abkoppelt. Wir haben fantastische Szenerien, Aufrüstungen, Geisterarmeen, gewaltige Panzerdivisionen, die da in der Fantasie entworfen werden, finanziert mit Milliarden, die man ja gar nicht hat. Das Einzige, was hier wächst, sind die Schuldenberge, ist der Schuldensumpf, der immer wankender und schwankender und tiefer zu werden droht. Eine Politik, die wirkt wie absurdes Theater. Das war so eine der Formulierungen, über die wir uns da am gestrigen Abend verständigt und wohl auch geeinigt haben. Sehr interessant für mich. Ich habe mich natürlich als Schweizer zurückgehalten, etwas mit Ratschlägen. Wir mischen uns nicht ein, maximal invasiv ins innenpolitische Geschehen anderer Länder. Aber es ist vielleicht interessant, auch aus deutscher Perspektive hier etwas live einmal eine Schweizer Sicht zu hören. Denn wir Schweizer, wir nehmen ja intensiven Anteil an Europa. Wir sind Europäer und ich glaube, man kann sagen, gefahrlos, ohne ein Risiko eingehen zu wollen, in der Schweiz steckt mehr Europa drin als in der Europäischen Union. Das wäre einmal ein Thema, das wir vertiefen können. Charlie Kirk und kein Ende. Der Fall wirft natürlich nach wie vor Wellen. Jetzt ist herausgekommen, dass der mutmaßliche Täter Tyler Robinson tatsächlich mit einem Transmann oder einem Mann, der auf dem Weg war, eine Frau zu werden, zusammenlebte. Dieser Partner des mutmaßlichen Täters ist nach Aussagen der amerikanischen Medien entsetzt über die Tat, kooperiere auch mit den Polizeibehörden. Tyler Robinson selber wird geschildert als junger Mann aus eigentlich guter Familie, vernünftig, intelligent, der sich allerdings in den sozialen Medien in den letzten Monaten ganz massiv radikalisiert habe. Und wenn man auch in einige dieser antisozialen oder geradezu asozialen Medien geblickt hat in den letzten Tagen, da haben sich ja auch Abgründe geöffnet, was da an Triumphgebrüll und primitiver Häme angesichts dieser Hinrichtung, dieser Ermordung von Charlie Kirk zutage trat, das ist schon ziemlich happig, aber das hat ja Fäden gezogen bis weit in den Medienmainstream. Wir haben darüber gesprochen, auch in deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten gab es fast schon kein Halten mehr, auch die Neigung hier, das Opfer gewissermaßen zum Täter zu machen, aufgrund von angeblichen, ihm auch immer wieder unterstellten Aussagen. Das ist schon ein düsteres Kapitel. Charlie Kirk wird ja in unseren Mainstream-Medien gewissermaßen als Rassist geschildert. Jetzt kursieren Aussagen von ihm aus Gesprächen mit schwarzen Diskussionsteilnehmern, in denen er erklärt, dass es Rasse gar nicht gibt. Das sei ein Konzept, das von der Gesellschaft erfunden wurde. Biologisch, sozusagen naturwissenschaftlich, gäbe es gar keine Rassen. Also Charlie Kirk, der als Rassist bezeichnet wird, hat in x Auseinandersetzungen und Diskussionen genau den gegenteiligen Standpunkt vertreten. Da merken Sie einfach, dass das, was berichtet wird, selbst in angeblich verlässlichen Qualitäts- und Mainstream-Medien, dass darauf alles andere als Verlass ist. Sie können heute nichts mehr glauben, glauben Sie auch nichts, was ich sage. Überprüfen Sie es. Misstrauen ist die primäre Bürgerpflicht. Ohnehin hier die notwendige Überlebenstechnik, um diese auf einen zudrängenden Unwahrheiten immer wieder in Schach zu halten und auszufiltern. Charlie Kirk, auch das ist beeindruckend, wir lernen immer mehr. Er hat mit 31 Jahren ein unglaubliches Imperium schon aufgebaut. 95 Millionen soll seine Unternehmung wert gewesen sein. Extrem wichtig für die republikanische Jugend in den USA. Ein ganz entscheidender Trump-Unterstützer, ein politisches Großtalent mit christlicher Grundierung. Also ein wirkliches Sonderphänomen, das wird jetzt zum Beispiel auch im Wall Street Journal ausgiebig gewürdigt. Charlie Kirk helped Republicans break through to young people. Und J.D. Vance, der Vizepräsident, hat die Charlie Kirk Show abgehalten im Weißen Haus. Da sieht man, wie tief das reingeht. Für mich ist der Fall, zum einen, ich habe darüber gesprochen, Ausdruck einer militanten linken Cancel Culture. Man darf das nicht verschweigen, dass die linke Radikalität und die Neigung, alles, was rechts von der Mitte ist, mit der Nazi-Keule einzuordnen bzw. darauf einzudreschen, das ist etwas, was man einfach in Zukunft hoffentlich etwas kritischer sehen wird. Diese Allgegenwart des Nazi-Vorwurfs führt natürlich auch zu einem Klima der Enthemmung und zu einem Klima, in dem sich eben bestimmte verrückte Täter, labile, radikalisierte Personen geradezu ermutigt fühlen können, entsprechend zur Waffe zu greifen. Wir dürfen aber auch nicht beiseite schieben, dass es sich um einen Fall in den Vereinigten Staaten von Amerika handelt. Dort ist der Kulturkampf, tobt der Kulturkampf sehr intensiv. Ich möchte diesen Kulturkampf nicht in der Schweiz haben, nicht in Europa haben. Wir haben ihn zum Teil ein bisschen. Auch die Waffenkultur ist eine andere. Ich will das gar nicht bewerten. Es ist eine Feststellung und auch eine tröstliche Feststellung zum Teil, dass bei uns wenigstens immerhin bis jetzt Holz anfassen, diese Art von Gewalteruptionen und von alltäglicher Schusswaffengewalt weniger ausgeprägt ist, jetzt im politischen Raum zum Glück, als in den Vereinigten Staaten. Das sind schon auch Unterschiede, die man konstatieren muss. Die Aufklärung, die Motive und so weiter, die dahinter stecken, die sind noch abzuschließen. Was vielleicht als letzter Gedanke hier noch erwähnt werden kann, es ist schon interessant und es wird jetzt auch befürchtet, ich habe mit dem Schweizer Politikwissenschaftler und ehemaligen Nationalrat und Gründer, Initianten der Gruppe Schweiz ohne Armee mit Andreas Gross ein tolles, ein sehr interessantes für mich Interview führen können. Wir werden es abdrucken am nächsten Donnerstag. Andreas Gross, der auf die real existierende Gefahr hinweist, dass natürlich jetzt der Backlash gegen die Linken auch wieder übertrieben ausschlagen kann, so in eine Art Hexenjagdmentalität à la McCarthy, Vergeltungsmaßnahmen und so weiter. Wir sehen das zum Teil auch im Internet. Da wird es darauf ankommen, wie cool die Supermacht letztlich bleibt, obwohl eben dieser Fall natürlich die Emotionen hochtreiben lässt. Wir haben schon einige Beispiele gestern besprochen, hat zum Beispiel der Ex-Botschafter der USA in Deutschland, Richard Grenell, gefordert hat, man möge dem ZDF-Korrespondenten Elmar Thewissen das Journalistenvisum entziehen und so weiter und so weiter. Also da wird jetzt schon mit sehr harten Bandagen gekämpft und ausgeteilt. Polen neutralisiert Drohne über Regierungsgebäuden. Der Ukraine-Krieg ist in eine sehr unheimliche, diffuse Phase jetzt eingetreten. Wir sehen einen amerikanischen Präsidenten, der sich eigentlich nur noch zu nerven scheint über alle, über Zelensky, über Putin, über die EU-Politiker sowieso. Wir sehen eine EU, die jetzt gewissermaßen die Regie zu übernehmen versucht, selber allerdings auf dünnstem Eis unterwegs ist, mit Regierungen, die massiv in den Seilen hängen, die große demokratische Legitimitätsprobleme haben, Politiker, die sich im Ukraine-Dossier komplett verrannt haben in eine Kollisionsposition gegenüber Russland, die ihre Fehler auch nicht zugeben können, ihrer Politik. Sind das die Leute, sind das die Parteien, die uns in den letzten 20 Jahren eine Politik gebracht haben, die nicht funktioniert hat? Sind sie jetzt wundersam in der Lage, plötzlich mutiert zu Friedensengeln und geopolitischen Genies, jetzt im Ukraine-Konflikt den gordischen Knoten entsprechend zu entflechten? Ich habe da meine Zweifel. Die Russen natürlich im Moment nicht zu stoppen. Sie sind im Begriff, ihre Ziele militärisch zu erreichen, wenn auch zu einem sehr hohen Preis, zu einem viel höheren Preis, als die russische Staatsführung sich das sicherlich ausgedacht hat. Aber eben, man hat sich im Westen in ein derartiges Anti-Russland-Bild verrannt. Man ist überhaupt nicht bereit, diesen Konflikt sachgerecht und fair einzuordnen aufgrund seiner historischen Bedingungen. Natürlich, die Russen sind ein Aggressor auf diesem Schlachtfeld, aber eben bei weitem nicht der einzige. Die Amerikaner sind eben auch einer und vielleicht sogar noch der entscheidendere. Und auch die Ukrainer haben sehr, sehr viele Fehler gemacht in dieser ganzen Auseinandersetzung, von der EU nicht zu sprechen. Und weil eben die Beteiligten anscheinend nicht in der Lage sind, ihre Fehler zuzugeben, wird das Ganze vorangetrieben mit tragischen Konsequenzen für die Ukraine natürlich, allem voran, aber auch für die Europäische Union, für Europa. Wir sind alles in Mitleidenschaft gezogen. Synagogen Wiedereröffnung, März zeigt sich gerührt, eine bewegende Ansprache des deutschen Kanzlers bei der Eröffnung einer Synagoge im Beisein von Frau Knobloch und Frau Salamander, zwei Exponentinnen auch ja, dieser Eröffnung, und ein Kanzler, der da um Fassung ringt, der mit den Tränen kämpft, eine ja, bewegende Ansprache, die natürlich auch die Frage dann automatisch aufwirft bei dieser so authentisch demonstrierten Anteilnahme, ja, warum ist dann die gleiche Regierung in Berlin so kritisch gegenüber der jetzigen israelischen Regierung, die sich verteidigt gegen eine Terrororganisation, die es darauf abgesehen hat, Israel von der Landkarte zu wischen. Das sind schon auch Widersprüche, die natürlich in solchen anrührenden Momenten zutage treten. So werden AfD-Kandidaten ausgeschlossen oder auch nicht. Bürgermeisterwahlen in NRW, kurz bevor der Wahlausschuss in Lage im Kreis Lippe tagte, brachte ein Bote ein Dossier des Verfassungsschutzes, das den AfD-Kandidaten als Extremisten einschätzte. Wie entscheidet man auf einer solchen Grundlage? Ja, aus schweizerischer Sicht sind wir da sehr, sehr skeptisch, diese Behörden, diese der Regierung, wenn man so will, der Parteipolitik unterstellten Behörden, die dann auf diese Art und Weise in den Wahlkampf eingreifen. Wir haben es in Ludwigsburg gesehen, dass Kandidaten einfach aus dem Spiel genommen werden mit Behauptungen, mit Extremismusvorwürfen. Und wir sehen ja, wie diese Nazi-Keule in den USA, auch in anderen Ländern, flagrant inflationär angewendet wird. Gerüchte verdichten sich da zu angeblichen Gewissheiten. Eine Art Kolportagementalität greift da um sich. Die Gerichtshöfe der Moral ersetzen die rechtsstaatlich legitimen Verfahren und sorgfältigen Abklärungen. Das zeigt Ihnen natürlich ein Deutschland im Stress. Aber, das habe ich gestern auch gesagt, in Neuss, ich bleibe natürlich ein Optimist. Ich glaube nicht an Brandmauern. Ich glaube nicht daran, dass es gelingt, die Demokratie zu unterdrücken. Natürlich, die AfD muss zuerst beweisen, dass sie eine satisfaktionsfähige Partei ist. Man hindert sie daran, zu zeigen, die Leute, zu zeigen, was sie können, dass sie auch mitregieren können. Aber je länger man sie ausschließt, desto interessanter macht man sie, und irgendwann wird es dann nicht mehr zu verhindern sein. Also die Vernunft setzt sich durch. Die Frage ist nur, wann und zu welchem Preis. Das ist der neue Chef des Verfassungsschutzes, Sinan Selen, ein erfahrener Sicherheitsmann, ursprünglich aus der Türkei stammend, wird Chef des deutschen Verfassungsschutzes. Ich bin froh, dass wir in der Schweiz so eine Behörde nicht haben. Wir sind gespannt, wie sich unter der neuen Führung dieses Gremium entwickelt. Radikaler Stuss, das ist noch ein interessanter Titel, der mir heute Morgen aufgefallen ist, radikaler Stuss. Damit beschreibt Michael Hahnfeld, der Medienkritiker, Kritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, unter anderem einige der Aussagen eben des besagten ZDF-Journalisten und Leiter des Washingtoner Büros, Elmar Theveson. Die Bankrotterklärung, die neue Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat einen Monitoringbericht vorgelegt zur grünen Wende, zur Energiewende. Und da wird ein erschütterndes, ein niederschmetterndes Fazit gezogen. Die dümmste Energiepolitik der Welt, wie sich das Wall Street Journal einmal ausdrückte, hier in Schwarz und Weiß zu besichtigen. Und auch das war ein Thema gestern in Neuss. Ein Teilnehmer hat mich gefragt, wie erklären Sie sich das? Ein Green Deal in der EU, aber auch in der Bundesrepublik, wenn man das umsetzte, würde das unsere Volkswirtschaft ungespitzt in den Boden rammen. Wie ist so etwas möglich? Und ich kann Ihnen sagen, wie so etwas möglich ist. Es ist möglich, weil niemand es kritisiert hat. Aufgrund der gespenstischen Meinungsgleichförmigkeit, aufgrund dieses Einheitspreis, weil es niemand gewagt hat, da in die Speiche zu greifen. Ich kann mich erinnern an diesen Klimawahn. Jeder, der eine andere Meinung hatte, wurde diffamiert, stigmatisiert als Klimaleugner, als Umweltmeuchler, als potenzieller Massenmörder und Zerstörer des Planeten. Dieser ganze aufgekratzte Moralismus, dieses eben Gutmenschentum, dieses entfesselte, rechthaberische, militante, moralistische Gebaren, das ist hier entscheidend. Und die Medien haben natürlich kolossal versagt, weil die Medien da einfach mitgemacht haben, das nicht hinterfragt haben. Erst langsam, jetzt kommt man dahinter und viele der Zeitungen, die damals mit applaudiert haben, die merken jetzt, dass sie eben einem Unsinn hinterhergelaufen sind. Also an diesen Beispielen sehen Sie, wie wichtig das ist, dass man unterschiedliche Meinungen hat, dass man das, was die Regierung vorschlägt, zunächst einmal ins Säurebad des Zweifels eintaucht und nicht einfach applaudiert, Akklamation spendet. Jo, das ist doch großartig, diese grüne Wende, da werden wir das Weltklima retten und so weiter. Man sieht sich schon gewissermaßen mit einem Heiligenschein einherwandeln. Das sind die gefährlichen Momente, aber wir haben ja das Gleiche gesehen bei Corona, wir haben es bei der Migration gesehen, wir sehen es jetzt in der Ukraine. Diese ganze geballte Rechthaberei, Widerspruch verboten, das ist die Ursache, dass so eine falsche Politik, über die sich heute alle wundern, kann sich ja schon bald niemand mehr erinnern, ja, wie war denn das möglich überhaupt, so eine Klimawende? Ja, wer war da eigentlich dabei? Schon interessant. Die Menschen verrennen sich, ohne etwas zu merken. Und darum ist es wichtig, dass wir institutionell Vorsorge treffen, dass immer diskutiert und widersprochen wird. Da ist die Aufgabe der Medien ganz wichtig, denn nur dort, wo diskutiert und gestritten wird, haben sie Gewähr, dass man ein Problem von verschiedenen Seiten anschaut. Und wenn man ein Problem lösen muss, muss man es eben von verschiedenen Seiten anschauen, muss man verschiedene Lösungswege probieren. Dann ein ganz interessanter Artikel im Wall Street Journal. Ich glaube, das ist das letzte Thema dieser Sendung. Bolsonaro, der frühere Präsident Brasiliens, ist ja verurteilt worden vom höchsten Gerichtshof für 27 Jahre. Und im Wall Street Journal ist ein sehr interessanter Artikel jetzt geschrieben worden, der dieses Urteil scharf kritisiert als politische Justiz, einseitig, politisch motiviert, zerlegt, zerpflückt und dies auch anhand von Beispielen tut. Nun, in Brasilien vielleicht Vorurteile, vielleicht Urteile. Man hat das ja immer gesehen, auch beim jetzigen Amtsinhaber Lula, der war auch mal im Gefängnis, jetzt Bolsonaro. Das scheinen Länder zu sein, in denen die Justiz noch stärker politisiert ist, als das leider bei uns schon der Fall ist. Aber ich finde das interessant, weil dieser Text ziemlich einsam herausragt aus der Menge jener Mainstream-Artikel, die Sie beispielsweise in Deutschland gelesen haben, in denen eben die Verurteilung Bolsonaros für bare Münze genommen wurde und für den Beweis, dass eben dieser Trump-Freund und Populist eben, wie man es immer schon gesagt hat, natürlich auch ein Halunke gewesen sein soll. Man wirft ihm ja vor, einen Staatsstreich angezettelt zu haben. Das Wall Street Journal legt dar, dass an diesen Vorwürfen sehr, sehr wenig bis gar kein Fleisch am Knochen ist. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily aus Neuss bei Düsseldorf. Ganz herzlichen Dank auch nochmals allen Teilnehmern an der Veranstaltung von gestern. Ich möchte mich auch bedanken bei Daniel Stüssi, dem CEO von Real Unit Schweiz AG. Er war sozusagen das ökonomische Kompetenzzentrum. Wir haben uns die Bälle da etwas zugespielt. Ich habe die Theorie abgedeckt. Er hat dann in der Praxis den Rettungsring fürs Vermögen ausgeworfen. Auch etwas ökonomische Betrachtungen. Vielen Dank für die Partnerschaft jetzt auch bei diesen Veranstaltungen. Ich danke Ihnen jetzt für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen wundervollen Start in den Tag und melde mich dann zeitnah zurück. Bleiben Sie auf unserem Kanal, bleiben Sie uns gewogen. Ich freue mich aufs Wiedersehen.